Brexit on Toast, der Podcast. Herzlich willkommen zu Brexit on Toast, wie immer mit
Benita Goodman,
Tobias Wanjek
und Florian Schwarz. Heute mal kein Dreiklang, dafür aber eine sehr hoffnungsvolle Sendung, ein hoffnungsvoller Podcast mit einer Steigerung am Schluss über das Royale. Ich fange nochmal an. Lass uns laufen. Herzlich willkommen zu Brexit on Toast, wie immer mit
Benita Goodman,
Tobias Wanjek
und Florian Schwarz. Wir machen heute keinen Dreiklang, sondern die Hoffnung steht über diesem Podcast. Am Schluss ausnahmsweise mal keine royalen News, sondern es wird um einen Exzentriker gehen. Könnten auch eine Parallele sein, aber nein. Also so irgendwie hin, genau. Die Anmoderation kann man sich selber nochmal neu schreiben. Benita, ich habe keine Ahnung, über was du sprechen willst.
Ja, das merkt man.
Das ist der Sinn der Sache.
Ich wollte euch mal fragen, wie ihr in den letzten...
Die Hörer jetzt, weil die können nicht antworten.
Nee, die Hörer nicht, euch so. Beide. Seit wir das letzte Mal gepoddet haben, das ist ja auch schon ungefähr, weiß nicht, 6 Wochen her oder so.
Bestimmt.
Oder? Was habt ihr da vernommen? Habt ihr irgendwas vernommen über den Brexit? Habt ihr irgendwelche,
der Brexit,
die mich jetzt nicht kennen würdet?
Nix.
Ich habe so ein paar Sachen gelesen, die habe ich aber wieder vergessen.
Ach so.
Das ist ja wirklich, ich weiß, irre, dass Herr Starmer noch an der Macht ist, dass Herr Farage noch lebt.
Ja, also ihr folgt dem Thema ja wirklich intensiv.
Doch, nee, ich hab tatsächlich neulich auch irgendwas gelesen.
Ich aber auch.
Aber ihr wisst,
ihr habt auch was gelesen.
Es ist einfach zu viel, die Zone ist so geflooded with shit, dass man eben gar nicht mehr dazu kommt, irgendwas zu reflektieren.
Und deswegen sind wir ja hier tief im Thema und wirklich gehen bis ins letzte Detail. Also,
wunderbar.
Wir haben ja heute, ich habe mir gesagt, wollen wir einen kleinen hoffnungsvollen Jahresend-Podcast machen. Dazu muss ich jetzt erstmal die eher unhoffnungsvollen Dinge verkünden, die wir auch eigentlich schon wissen, aber wie es den Engländern geht, wie es den Briten geht unter jetzt ja schon dem 5. fertigen Brexit, ja, also 2020 hat es ja wirklich angefangen und jetzt haben wir Ende 25. Sie haben jetzt schon 5 Jahre laboriert unter ihrem Brexit-Deal, der sehr hart ist, wie wir wissen. Und man nimmt an, dass eine Billion Pfund Banking Assets inzwischen in die EU abgewandert sind. Also Banking Assets sind also Bankgeschäfte, die sonst in der City of London stattfinden würden, sind abgewandert in die EU. Also noch meistens Frankfurt, Amsterdam und Paris. Da haben viele Banken eben da ihre Leute hin ausgelagert und machen ihre Geschäfte, ihre Investmentgeschäfte dort anstatt in London. Das ist sehr bedeutend, weil die City of London ist der größte Wirtschaftsfaktor in Großbritannien.
Aber nach wie vor, oder? Weil das fällt mir nämlich gerade bei dem Stichwort ein, das habe ich nämlich gelesen, dass insgesamt über die Zahl der Arbeitsplätze in der City of London gestiegen ist.
Das kann sein. Wir machen jetzt vielleicht kleinere Geschäfte oder so.
Kleinere Geschäfte mit mehr Leuten.
Ja, aber für die Anzugschneider, für die Manschettenknöpfehersteller und die handgenähten Schuhe.
Naja, das ist natürlich angesichts der Summen, die da bewegt werden, ja eher Peanuts wahrscheinlich, oder?
Aber ist das schon spürbar? Spürt man in der City of London eben da ein Shift?
Ich bin leider selten in der City of London, aber
zu Billo-Kleidung.
Billo-Kleidung. I don't know. Das ist, aber die so kleinere Geschäftchen nur machen, die haben natürlich nicht den Handrahmen genähten Schuh an. Die haben nur Fertigware an, schon immer, würde ich mal sagen. Jedenfalls, die City of London sagt, der Brexit ist verantwortlich für ein 20 Milliarden Loch in der Produktivität in der gesamten Wirtschaft. Und das ist auch relativ viel. Vor allem, da dieses Land ja auch, die Wirtschaft wächst überhaupt nicht. Letztes Mal, als wir poddeten, war es kurz vor dem Budget, bevor Rachel Reeves das neue Budget
mit dem Köfferchen.
Mit dem Köfferchen.
Von
wo sie schon vorher ja also nur Kritik dafür kriegte. Und noch viel schlimmer, wirklich am Tag davor wurde das gesamte Budget an die Presse durchgestochen, was relativ, also schon relativ schlimm ist, weil natürlich erstens gar keine Überraschung mehr im Budget war und schon davor das dann also zerfleddert und zerlesen war.
Ist doch dann völlig gegen die Tradition,
ja,
oder?
Ja, total. Es wurde durchgestochen und sie hat es dann eigentlich nur noch vorgelesen. Und ihr großes Ziel, nicht nur ihr, ist der Regierung, sagt immer, wir brauchen Wachstum, wir machen alles, damit wir Wachstum kriegen. Aber sie kriegen keins. Und auch jetzt, nach diesem Budget, hat sich nicht plötzlich Wachstum eingestellt. Ne? Also das Ganze ist so ein bisschen traurig. Und wir wissen natürlich, wie sie an Wachstum kämen, nämlich indem sie wieder
in die EU zurückkehren.
Interessanter.
Einsteigen würden. Ja. Also das fänden wir natürlich sehr, würden wir begrüßen. Und kurz nach diesem Budget, und ich weiß nicht, unsere treuen Hörer, die werden sich bestimmt erinnern, dass ich das hier schon vorausgesagt habe vor Jahren,
ja,
dass die einzigen, die den Brexit wieder vielleicht irgendwie reversieren könnten oder in ein Kästchen zurückstecken, sind die, die es auch verbrochen haben, nämlich die Tories.
Ah, ja, das also ihn zurück in den roten Koffer praktisch, den Brexit verpacken. Ja. Und ja, pardon, jetzt habe ich dich unterbrochen. Bitte.
jetzt bitte. Jetzt ist alles total durcheinander.
Nein, ich wollte nur sagen, die Tories, die ja den Brexit durchgesetzt, also erstens das Referendum angesetzt, dann nicht gescheit gekämpft, dass sie das Referendum gewinnen und dann unter ihrer Regie diese ganzen Verhandlungen ja auch geführt haben, und zwar also ohne Vorbereitung und miserabel, und dann einen super, super starken, strikten Brexit unterschrieben haben, Brexit-Deal mit der EU, die danach aber eigentlich in der Versenkung verschwunden sind, weil erstens sind sie nicht mehr in der Macht. Nigel Farage, den wir ja alle kennen, springt immer noch mit großen, großen Vorsprüngen durch die Umfragen, weil die Leute anscheinend vergessen haben, dass er ja eigentlich Mr. Brexit ist. Und die Tories sind irgendwie in der Versenkung verschwunden. Und kurz nach diesem Budget Day war in einer der größten Brexit-Gazetten, dem Daily Telegraph, tatsächlich ein Kommentar, der eben sagte, Brexit ist eine Katastrophe. Also Brexit ist für das Land, kommt dem Land überhaupt nicht. Ist ja nicht
unglaublich.
Ja, und wir haben ja auch schon öfter darüber gesprochen, wie so eine Omerta über diesem Wort Brexit liegt. Das ist eigentlich, keiner will das in den Mund nehmen, weil
du weißt schon was.
Ja, genau, das B-Wort. Und das war eben in der Tory-Presse. Und eine Möglichkeit, meiner Meinung nach, für die Tories auch wieder Bedeutung zu gewinnen, auch bei den Wählern, ist, dass sie sich so positionieren vielleicht, dass sie sagen, okay, das funktioniert wirklich nicht. Und wie wir sehen, die Regierung Starmer schafft es ja auch nicht, mit der EU wirklich bessere Konditionen rauszuhandeln.
Das ist ja meine Strategie zumindest.
Und wir kennen uns aus, wir haben es ja alles verhandelt und wir kennen die Leute, und Starmer steht für gar nichts. Wir stehen dafür, dass wir eben Großbritannien wieder stark machen, innerhalb Europas auf irgendeine Weise. Und es wurde, ich weiß nicht, ob es derselbe Artikel war, aber es wurde tatsächlich auch kurz drauf wurde gesagt, ja, wie wäre es denn, wenn wir eine spezielle Zollunion, eine britisch-EU-Zollunion verhandeln würden. Das sind Dinge, die das erste Mal jetzt aufkommen in der öffentlichen Diskussion. Und Labour, die diesen Zug ja total verpasst haben, nachdem sie mit so riesiger Mehrheit gewonnen haben, kämpft Keir Starmer um sein politisches Überleben die ganze Zeit. Meiner Meinung nach, und nicht nur meiner Meinung nach, weil er auch für nichts steht. Keiner weiß, wofür steht dieser Mann eigentlich. Er ist kein...
Aber er hat doch Tendenzen, den Brexit rückgängig zu machen.
Hat er überhaupt nicht. Nein. Er sagt jedes Mal, hat er es wieder gesagt.
Ich finde es schon, dass man das...
Hör
mir mal zu.
Ja, ich höre dir zu, aber ich habe...
Das willst du.
Ja, das kann sein, tatsächlich.
Du träumst es.
Du träumst es, weil er ja gelegentlich auch hört, sie machen Verhandlungen, sie nähern sich an bei irgendwas oder sie treten irgendeinem Ding wieder bei, also Horizon oder so. Das hört man schon, aber wenn er sich wirklich dazu äußert, sagt er, es wird keine Customs Union geben, es wird kein Single Market geben, wir treten auf keinen Fall wieder bei, wenn er es wirklich ausdrücklich sagt. Und auch jetzt, und hat es wieder gesagt, nach diesem Artikel, der aus der rechten Presse kam oder der Brexit-Presse, wo man ja an sich dann auch sagen muss, okay, ist die Stimmung jetzt im Land schon so gekippt, dass diese Leute sich jetzt damit aus der Versenkung trauen, weil wir das ein Riesenvakuum gelassen haben. Wir als Labour mit so einer Mehrheit haben das einfach, dieses Thema komplett, weiß nicht, den jetzt an sich wieder den anderen überlassen, weil die Tories, wie können sie sich gegen Reform profilieren, nämlich mit pro-Europa eigentlich.
Ja, sonst anders wird es nicht funktionieren.
Nee, anders nicht, weil also die ganzen gemeinen Ausländer wollen sie ja natürlich alle raus haben, aber da muss man auch sagen, das ist nämlich hier auch so eine kleine Statistik, die interessant ist, die seit Brexit sind 18% mehr Asylanträge in UK, aber in Europa sind sie 24,13% gefallen.
Ist doch alles gefälscht.
Wahrscheinlich alles gefälscht, ja. Aber vielleicht ist es gefälscht, aber vielleicht
Na, auch nicht ganz gefälscht. Nee. Ja, das hast du ja auch schon immer mal wieder konstatiert, oder das hört man ja auch viel, dass das eben die gewünschten Effekte
hat es überhaupt nicht. Und wenn man wahrscheinlich wirkliche Brexit-Hardcore-Fans fragt, dann sagen die immer, ja, der Brexit ist eben nicht richtig ausgeführt und er wird immer noch von den Europäern unterminiert und von irgendwelchen Globalisten und so weiter. Aber der Brexit ist eben wie eine Utopie, wie eine Chimäre. Also die kann nie richtig ausgeführt werden, weil diese absolute Souveränität, mit der auch quasi ja verkauft wurde, dann sind wir endlich ein souveränes Land. Du bist ja immer in Abhängigkeiten. Also sobald du ein einziges Handelsabkommen mit irgendjemand abgeschlossen hast, bist du ja nicht mehr souverän in diesem.
Aber wenn ich dir gerade so zuhöre, bin ich wie ein Forscher mit so einem Tropenhelm und so einem Netz vorm Gesicht und einer großen Lupe und suche die Hoffnung, die wir anfangs angesprochen haben.
Wieso denn? Die Hoffnung ist doch, die Hoffnung, die liegt jetzt bei den Tories.
Ja, eben, das war doch, da steckte doch
aber die Hoffnung ganz drin. Cool,
ja, du musst schon die Lupe noch mal ein bisschen schärfer einstellen. Ja,
aber da muss ich wirklich eine sehr große Hoffnung haben.
Vielleicht aber auch noch so ein Hörrohr dazu.
die Hoffnung steckt bei den Tories, dass die Tories und die ganze vorherige oder auch jetzt noch wahrscheinlich Brexit-Presse entdecken, dieses Thema für sich wieder entdecken, weil die Labour das Thema eben nicht aufnimmt, aus mir unerfindlichen Gründen. Mhm. Reform UK mir nun eindeutig komplett mit Brexit identifiziert wird. Und die Tories, die jetzt seit ein paar Jahren eben völlig in der Versenkung verschwunden sind und keiner hört ihnen mehr zu, haben das jetzt wieder oder können es für sich entdecken. Die Presse zumindest hat es schon für sich entdeckt. Und auch Cammy Badenoch, die seltsame Tory-Anführerin, hat in letzter Zeit im Parlament während Prime Minister's Questions, wir wissen immer mittwochs, wisst ihr sicher auch, oder? Immer
Prime Minister's Questions? Very important, of course.
Immer mittwochs.
Ja.
Lohnt sich da reinzuhören. Kann man immer Parlament TV, wird immer live gestreamt. Ja, da muss eben der Premierminister sich eine Stunde lang den Fragen der Abgeordneten stellen.
Und hat er eigentlich gar keinen Bock drauf.
Da hat er meistens wahrscheinlich keinen Bock drauf. Und das ist auch wirklich wie so ein, das ist wirklich wahnsinnig komisch, weil es ist eigentlich wie in der Schule oder im Kindergarten. Alle schreien rum oder machen Geräusche und es wird also Schlagabtausch.
Und Papierflieger wer sagt, natürlich.
Wer sagt was Witzigeres und so weiter. Ja.
Oh mein Gott, und er muss da vorne halbwegs, ich esse da immer Pizza in der Zeit, Mittwoch um 19 Uhr.
Ach, das ist nicht 19 Uhr, das ist ja.
Ach, tagsüber.
Tagsüber.
Ah, ja, okay.
Aber da ist um 14 Uhr isst du auch Pizza.
Aber
also es heißt, um nochmal auf deine Lupe oder dein Hörrohr zurückzukommen, das ist quasi die Nachtigall, die du trapsen hörst.
Die Nachtigall, die höre ich trapsen und an der halte ich mich jetzt so ein bisschen fest, weil auch in der großen Gesamtweltlage und geopolitischen Shitshow, die überall herrscht, wird es den Briten schon allein militärisch sind wir einfach als Europäer aufeinander angewiesen. Mhm. Also egal, ob die Dänen sich jetzt dann irgendwann durchsetzen damit, dass sie sagen, wir brauchen eine europäische Atombombe, weil wir, was hat Putin gegen uns in der Hand, ist die Atombombe, weil sonst hat er echt nichts in der Hand, aber er hat halt eine Atombombe oder zwei. Und wir als Europäer haben keine.
Doch, wir haben ganz viele.
Ja, wir haben natürlich.
Briten haben welche,
die Franzosen haben ihre eigenen.
Ja, ja. Ja, der Vatikan hat wahrscheinlich auch eine.
Der hat sicher eine.
Wahrscheinlich, ja. aber die Franzosen haben noch.
Ja, die Franzosen, aber es ist halt deren französische Atombomben. Ja. Und die können sie alleine drüber bestimmen.
Das ist der Bombe Atomique.
Well, aber das ist ja die Strahlung macht ja nicht an der Grenze Halt.
Nein, aber das war jetzt ein Vorstoß.
Ja, immer weniger Hoffnung. Ihr macht mir keine Hoffnung. Ja, aber das ist von der europäischen Atombombe. Okay.
Wieso machen wir denn keine Hoffnung in der europäischen Atombombe? Ich sage nur Europa. Ja. Mir ist es schon wurscht. Ist es eine Atombombe oder irgendwas? Aber Europa.
Aber wo trappst denn deine Nachtigall jetzt hin mit den Tories?
Na, das ist doch ein Riesenhoffnungsschimmer, dass jetzt mal die immer gesagt haben, wir haben den Brexit
ja, klar, ja,
umgesetzt, ja. Und wir haben ihn erfunden. Wer hat es erfunden, ja? Dass die jetzt sagen und auch die Presse, dass sie sagen, ja, nee, Leute, vielleicht jetzt war es doch ein Fehler.
Es war ein Fehler, oder wir brauchen eben, es wird natürlich anders verpackt, also es geht um den Wachstum, es gibt kein Wirtschaftswachstum. Wo kriegen wir denn her? Okay, können wir vielleicht eine EU-UK Customs Union erfinden? Ich meine, was ist eine EU Customs Union anderes als
die
wir
EU.
Steigen wieder in die Customs Union ein? Diese Hoffnungsschimmer, da hast du recht, sind sehr klein, weil natürlich inzwischen auch die Briten unheimlich viele Sachen durchgesetzt haben oder auch Regularien abgeschafft, die man allerdings wieder braucht, um dem der Zollunion beizutreten. Mhm. Also du kannst nicht einfach sagen, ja, das unterschreiben wir jetzt und dann sind wir wieder drin. Das ist alles natürlich eine komplizierte Sache, aber dass sich auf dieser politischen Seite der Winter so ein bisschen dreht, das finde ich schon eine hoffnungsvolle, weil bis jetzt gab es halt niemand, außer die Lib Dems, die ich natürlich sehr schätze und die ja auch, wie wir wissen, alle sicher 72 Abgeordnete haben im Parlament, die aber in der Public Debate quasi nie vorkommen.
Warum denn eigentlich? Ja, haben die so eine schlechte PR?
Weiß ich nicht, weil überall Nigel Farage immer nur vorkommt auf allen.
Weil er halt nur brüllt und weil da müssen wir natürlich auch nochmal an unsere Digital Natives appellieren.
Ja.
Das ist halt einfach die Frage wieder der Algorithmen, die natürlich.
Ja, das ist die Frage der Medienbildung.
Das lauteste und dämlichste und pubertierendste Geschrei halt am höchsten bewerten.
Ja, und es gibt einen Tory-Urgestein, den ich glaube ich auch schon mal erwähnte, Michael Heseltine, sagt er euch was?
Ja, natürlich, der Heseltine.
Ja.
Doch, ich erinnere mich noch, aber das ist schon ewig her, war das nicht in den 90ern?
Ja, na, schon früher auch. Der war unter Margaret Thatcher.
Da haben wir den Podcast noch auf Tonband gemacht.
Ja, wollte auch gerade sagen, die ältesten Folgen haben wir jetzt auf Shellac
noch. Ja, wir haben die noch mal mit
Sonderedition. Kann man nur mit dem Grammophon abspielen.
Auf dem Grammophanten.
Michael Heseltine war unter Margaret Thatcher ein Minister und war auch, glaube ich, Vizepremier eine Zeit lang. Und war damals bekannt als Tarzan, weil er hatte so wahnsinnig elegante blonde Haare so nach hinten gewellt und war gut aussehender Mann. Und der war also Tarzan und wollte gerne eigentlich der Anführer der Tories werden, wurde er aber nicht. Hm. Und Michael Heseltine, der wie gesagt inzwischen 90 ist oder glaube ich schon 91, ein absoluter Opponent, also hasst den Brexit, hat auch vor dem Referendum, war er einer der wenigen Tories, natürlich schon längst retired Tories, aber er hat halt ein großes Profil in der Öffentlichkeit, stand da auf irgendwelchen Bühnen und hat wirklich Philippika gehalten, gesagt, Leute, das kann doch nicht sein. Und jetzt auch er und dieser Mensch, der meldet sich jetzt eben auch wieder häufiger zu Wort und wird jetzt, hat man das Gefühl, in seiner alten Partei, in seiner Partei, ist ja immer noch seine Partei, findet er wieder Gehör. Und das sind für mich schon Hoffnungsschimmer. So, da
man muss ja
mit den kleinen Bröseln und Brosamen in dieser
Zeit. Ja, klar, Goldstaub.
Und auch wenn es dran liegt, dass wir halt Herrn Putin alle uns irgendwie heißen Atem in den Nacken atmet, wenn sich deswegen die Briten vielleicht den Europäern wieder etwas mehr annehmen. Ich meine, dann, wenn wir alle einen gemeinsamen Feind haben, das kann ja auch vereinen. Das ist vielleicht nicht ideal.
Wahrscheinlich, ja, schweißt zusammen.
Aber es schweißt vielleicht ein bisschen zusammen.
Ja.
Und auch noch eine gute Nachricht, und ganz eine große Hoffnungsschimmer.
Clotted Cream ist billiger geworden.
Ist es?
Nee. Nein, leider nicht.
Nee, welche?
Unter Kiss selbst jetzt, unter der Regierung Starmer, ist tatsächlich, haben sie unterschrieben, dass ab Januar 27 dieses Erasmus Plus Programm.
Das habe ich gelesen.
Ah, stimmt. Schön. Ja,
dass sie dem wieder beitreten. Und das ist finde ich, auch ein großer Hoffnungsschimmer, weil man darf ja nicht vergessen, dass das sich an junge Leute auch hauptsächlich richtet.
Ja.
Und die jungen Leute, gerade die, weil wir, klar, wir Europäer, wir können natürlich jetzt, wir haben ja Erasmus, aber die Briten hatten es eben gar nicht mehr. Und das heißt natürlich auch, dass weder können Europäer dahin, aber noch können Briten hierher.
Mhm.
Und was das allein bedeutet, wenn es total abgeschnitten ist, weil das sind ja dann, sagen wir mal, du warst, I don't know, 16, als der Brexit kam oder 15 und jetzt bist du 20, aber du hattest, es war in deiner Erfahrungswelt gar nicht möglich, zu sagen, ach, jetzt gehe ich mal ein Jahr nach Spanien oder so. Ja,
unbedingt wichtig,
was ich immer empfehlen würde.
Ja, eben, ich würde dir auch empfehlen. Also es war einfach, es ist gar keine Möglichkeit gewesen und das macht schon viel aus, glaube ich, die jungen Leute sind ja unsere Zukunft. Und wenn für die das überhaupt nicht mehr auf der Palette ist, der Möglichkeiten, finde schon, ist das...
Ja, unbedingt. Unbedingt.
Stimmt, das war auch ein hoffnungsfrohes Ding. Also wir sehen schon, die Zitrone der Hoffnung quetschen wir schon ganz schön aus, aber es kommt ein bisschen was raus.
Es kommt ein bisschen was raus, ein bisschen vitaminreiches Extrakt. Sollen wir denn jetzt so langsam schon auf diese unglaubliche Klimax hinführen, dass wir gegen Ende dieser
Ausgabe... Ja, wir können auch heute ein bisschen vielleicht früher Schluss machen, weil es müssen ja alle noch ihre Weihnachtsgeschenke kaufen. Hast du übrigens schon alle deine Weihnachtsgeschenke?
Nee, die kriege ich erst am Heiligen Abend.
Achso, die Briten kriegen ja ihre Weihnachtsgeschenke erst am 25.
Ah, ist da auch mit Stockings?
Da ist mit Stockings.
Ah, wie in Amerika.
Ja, also oder in Amerika wie in England.
Ja, es ist ja überall so. Also es gibt ja, glaube ich, kein Land, ich weiß nicht, außer Österreich und die, weiß ich, wie es in der Schweiz ist, wo man die Geschenke am 24.
Ah, wie bekommt. Okay.
Es ist eigentlich generell eigentlich überall am 25.
Echt?
Mhm. Also in Italien, Spanien, ganz Südeuropa.
In Spanien gibt es so an der Reyes gibt es da Geschenke
ja.
In Spanien.
Ja, eben. Also viele haben es am Dreikönigstag, ja. Weil da haben die ja auch die Geschenke gebracht. Und der Heiligabend ist eher eine schon relativ deutsche.
Was ist da das Favorite-Gericht am Heiligabend in England?
Ja, das gibt es ja eben am Heiligabend gar nicht, sondern am 25. oder gibt es halt dann so ein Stuffed Turkey und was die halt dann so essen. Was diesen Truthahn und mit Bread Sauce und Cranberry Sauce und
aber Brussels gekocht Sprouts. Natürlich, oder?
Den Truthahn gekocht, ja. Im Wasser ganz lang gekocht. nein, das britische Weihnachten ist lustig, weil sehr viel davon ist ja eben ein deutsches Weihnachten von unserem guten Prinz Albert, der Gatte von Queen Victoria, der ja ein Sachsen-Coburg-Gotha-Prinz war. Und sie war ja auch eine Deutsche, nicht wahr? Er hat diese ganze also zum Beispiel einen Weihnachtsbaum und solche Sachen hat er nach England, also für sich natürlich eingeführt, wahrscheinlich für seine Familie und es dadurch populär gemacht. Ich glaube, die hatten vorher gar keinen Weihnachtsbaum, die Engländer. Die hatten mehr so einen Yule-Log, wie die einfach so ein
Strohhaufen.
So ein Baumstamm.
Ach so,
ein Baumstamm.
Was hat man mit dem gemacht? Ich weiß nicht, da war vielleicht eine Kerze drauf oder man hat auf ihn eingehackt. Ich weiß es nicht. Aha.
Genagelt.
Oder würde ich sagen, genau so.
Ein Yule-Log. Und viele englische Weihnachtstraditionen kommen eben eigentlich über Prinz Albert, eingeführt worden. Aber ansonsten ist es da so, dass du gehst abends ins Bett am 24. und dann nachts kommt eben der Father Christmas.
Ja, und hängt die Stockings
durch auf. Den Kamin. Du hängst die Stockings an dein Bett abends.
Ach, ans Bett, nicht an Kamin.
Nee, abends an deinem Bett.
Ja, und dann holt er dir durch den Kamin.
Du stellst aber vor den Kamin, stellst du so ein Glas Milch und so ein paar Cookies oder vielleicht ein Whisky oder so, damit der halt sich ein bisschen stärker
Und um Pantoffeln, dass er nicht diese schwarze Spuren dann im...
Ja, genau, oder so Überzieher.
Ja, ein Überzieher, wie so in so einem... Ja. Und dann macht er, he stuffs your stockings und dann fährt er wieder ab mit seinen Rentieren, die oben eben auf dem Dach so lange geparkt sind mit dem Schlitten. Und dann morgens wachst du auf und... packst dein Stocking aus.
Rentiere rennen.
Ja, okay, und da muss man unbedingt Raymond Briggs' Father Christmas, das gibt es auch auf Deutsch, das ist ein so wahnsinnig schönes, eigentlich ist es ein Kinderbuch, aber auch für Erwachsene, das ist aus den 70er Jahren und das heißt einfach Father Christmas. Und
ach, schön.
Raymond Briggs war ein britischer Illustrator und Autor, ganz, ganz besonders.
Packen wir nicht in die Shownotes, wie
kennt
immer.
Kennt ihr das Father Christmas?
Nee, leider
nicht. Da geht es eben um den Weihnachtsmann, was macht der so? Und das ist so eben so ein älterer Mann, der lebt da irgendwo auf dem Land mit dem, und dann wacht er so auf, so ganz früh ist es eiskalt, und der so, oh fuck, es ist schon wieder Weihnachten, ich muss aufstehen und so. Und dann macht er sich halt erst so, weißt du, sein Tee und so ein englisches Breakfast, und das ist so wunderschön illustriert, wie ein Comic eigentlich.
Ach, schön.
Mit wenig Sprechblasen. Also Aquarelle sind es immer, wunderschön gemalt und wie er dann eben, dann macht er die Kohle in seinen Kohlenofen und ist so ein, und dann macht er sich den Bart schön und alles herrlich, zieht sich an und füttert seine Rentiere noch und dann geht er eben, fährt er rum und kommt abends wieder nach Hause und macht sich noch einen ordentlichen Turkey und packt seine eigenen Geschenke aus.
Von wem kriegt er die?
Was seine Geschenke? Ja, von irgendwelchen Tanten, weil dann sagt er auch, oh nee, schon wieder scheußliche Socken von Tante Hilde und so.
Toll.
Das ist wirklich, kann man nur höchst empfehlen.
Also Father Christmas, wie immer, also nicht in den Shownotes, das ist auch super praktisch, wenigstens ein Service ja auch von uns, dass wir eben einfach nichts in die Shownotes,
wir haben ja auch
muss man auch
Webshop.
Nicht nachschauen.
Und der heißt Raymond Briggs, Briggs, B-R-I-G-G-S. Das kann ich jetzt mal googeln und dann kaufen.
Okay, kaufen. Und es gibt es auch auf Deutsch.
Und also für alle die. Der ist aber auch noch nicht der Exzentriker, auf den wir hinsteuern.
Nee, der war sicher auch ein bisschen Exzentriker.
Ich bin aber wirklich schon gespannt.
Das ist nicht unser auf uns. Auf
den. Ach stimmt, ja.
Wir wissen es ja nicht.
Ja, wir haben auch noch, also wir haben noch 5 Minuten. Also
5 Minuten, bis das Band dann durchläuft.
Ja, das Band ist... Ja, es geht.
Aber also dieser Exzentriker, ich habe heute, es kam mir so, ich habe heute so ein bisschen geschaut in der Times, ob ich irgendwelche royalen Spezialstories finde, weil wir eigentlich immer mit royalen Stories enden. Und dann bin ich aber nicht über irgendwelche Royals gestolpert, sondern über Alberto, den Albino-Dachs.
Um was?
ja. Und zwar Alberto, der Albino-Dachs, der ist... Also ein Dachs und er ist ein Albino, also er ist ganz weiß oder so farblos.
Lebt er in Frankfurt?
Nee, der lebt nicht in Frankfurt, sondern in England eben. Und ist 2015, wurde der irgendwie gerettet von irgendwelchen Tierrettern.
Neben dem Tori.
Weil in seiner Albino-Behausung, da wurde gebaut und es war ganz schlimm. Und der war halt auch so arm, dieser Albino, und dann haben sie ihn gerettet und irgendwo anders hin. Und das ist in der Nähe eines sogenannten Stately Homes. Stately Homes sind diese wunderschönen englischen riesigen Landsitze.
Ja. Mhm. Stately.
A Stately Home. Mhm. Und dieses Stately Home soll jetzt renoviert werden für 25 Millionen Pfund vom neuen Besitzer. Aber Alberto, der Albino-Dachs, wohnt eben da.
Nein.
Und jetzt steht das Ganze in Frage, ob eben dieses Haus überhaupt renoviert werden kann. Und also große Diskussion. Und Alberto, der Albino-Dachs, der erinnerte mich wieder an einen extremen Exzentriker, von dem der schon auch schon länger her ist. Ich habe nochmal geschaut, 2016 hat er ein Buch veröffentlicht. Damals habe ich eben auch über ihn und von ihm auch gehört mit einem Interview. Und das ist wirklich ein... Ich meine, das gibt es vielleicht wirklich nur in England. Das ist ein Mensch, der schon als Kind, sagt er, ist in Manchester aufgewachsen und schaute immer raus abends aus seinem Fenster, wo dann irgendwie so eine Eule auf der Straßenlampe saß. Und hat immer die Eule beobachtet als kleines Kind und sich schon immer überlegt, was ist es? Wie lebt so eine Eule und was macht die Eule? Mhm. Und Eule hier und Eule da. Und dann sind sie umgezogen, da gab es noch Amseln. Dann hat er sich alles über Amseln angelesen. Und was machen die Amseln? Dann hat er ein Amselgehirn irgendwie seziert und eingelegt in so Formalin und das dann immer bei sich, hat er erzählt, im Bett gehabt, weil er sich überlegt hat, vielleicht wird dann nachts das Amselwissen in sein Gehirn übertragen und so.
Wow, okay. Also
man merkt, ein interessanter Mensch. Später hat er dann, kam aus einer ganz bescheidenen Familie und war aber eben eindeutig, hatte er Grütze im Hirn, aber seltsame. Und ging auf eine gute Schule, wurde er Veterinär und aber auch Anwalt und hat also irgendwie ein erfolgreiches Leben, war noch relativ jung, hat er so viel gearbeitet und so, hat sich aber eigentlich immer nur für Tiere interessiert. Und nicht so, wie wir uns so normal für so ein Tier interessieren, sondern richtig so, dass er halt mit Amselgehirn in Formalin im Bett und so. Und dann hat er irgendwann gesagt, ich bin so entmenscht, so entmenscht durch meine Arbeit und das ist alles so schrecklich und man muss einfach wieder mehr Tier sein, weil dieses Leben, was wir führen, ist so entsetzlich und erstmal muss man Tier sein, bevor man Mensch ist und hat sich dann entschieden, dass er jetzt als Tier leben wird und ist dann eben als Dachs hat er dann erstmal gelebt, hat sich gesagt, als erstes Tier nimmt er den Dachs.
In Frankfurt?
Nein, in England. Was hast du immer mit Frankfurt?
Ja, da lebt doch auch der Dachs.
Der Dachs neben dem Tori.
Na gut, okay. Ja, er hat sich als Dachs gemacht?
Aber auch mit blonder Frisur dann? Nee, aber als Albino-Dachs oder als normaler Dachs?
Nee, ich glaube, als normaler Dachs. Ja. Und hat sich eben, irgendwie, ich weiß nicht, was er anhat, aber sich als Dachs verkleidet hat. Aber ich glaube nicht, er hat einfach als Dachs gelebt. Und zwar mit seinem Sohn, der damals 8 war. Er hat zu seiner Frau gesagt, der Tom, der Sohn und ich, wir leben jetzt als Dachs hauptsächlich. Mhm.
Aber im Wald dann oder zu Hause?
In einem Wald haben sie gelebt, haben irgendwie Würmer gegessen und sich so durchs Unterholz nur noch serviert und Dachsgeräusche gemacht und wie Dachse gelebt, das ist so völliger Wahnsinn. Und wenn der Mann das erzählt, denkst du, das ist extrem überzeugend. Er wurde zum Dachs. Und er hat aber nicht nur als Dachs gelebt, er hat auch dann als Otter gelebt. Als Otter eben an so einem Fluss.
Und konnte er die Rollen klar trennen?
Ich glaube schon. Er ist zum Beispiel, was er nicht toll fand, weil er gesagt, wo er nicht so erfolgreich war als Hirsch. da
das Hirsch weil das mit dem so Geweih, weil er immer hängen geblieben
ja,
ist.
Ja, ich weiß nicht, was irgendwie hat ihm das nicht als getaugt als Hirsch. Er hat auch noch als verschiedene Viecher gelebt. Ja. Das ist
immer mit dem Sohn?
Nicht immer mit dem Sohn, aber teils. Und damals sagt er, was hat denn da diese Mutter gesagt?
Ja.
Okay, nimm unseren Sohn.
Und naja, vor allen Dingen hat die Mutter die dann besucht zum Beispiel und hat die dann dachstaugliches Essen mitgebracht. Oder das wäre die Frage so, jetzt. Ja, und was ist aus dem Sohn jetzt geworden? Also hat er irgendwo eine...
Das ist eine sehr gute Frage.
Normale Entwicklung durchgemacht.
Und jetzt in Frankfurt.
Der sitzt aber ich wollte sagen, Tori. Ich hab das Interview mit dem Typ damals im Radio gehört.
Das ist toll. Sag doch mal den Namen.
Der heißt Charles Foster und das Buch heißt Being a Beast.
Wow, Being a Beast. Wir haben jetzt zwei Buchtipps diesmal an dieser Sendung. Amazon geht durch die Decke.
Wir kaufen das nicht bei Amazon.
Wir kaufen bei Amazon.
Beim Buchhändler ihres Vertrauens.
Genau, bitte um die Ecke. Das mache ich tatsächlich. Ja. Schöne Geschenke.
Ja, also Being a Beast, Charles Foster. Und vielleicht muss man euch das Interview mit diesem Mann nochmal hören, weil wie er das erzählt und auch wie diese britische Interviewerin ihn interviewt, ist so nicht so, okay, bei Ihnen sind wirklich alle Schrauben locker, sondern ganz normal.
Ja. Na, fantastisch.
Who is living as a badger und so ist und dann.
Liebe Benita. Das
ist toll. Also ich wollte sagen, sag nochmal, was ist DAX? Nochmal
das a badger.
A badger.
Genau.
Stark. Ja, das dann,
toll.
Dann
bedanken. Also das ist doch sehr hoffnungsvoll.
Ja, total hoffnungsvoll.
Und ich bin ganz ehrlich, Alberto, der Albino Dax,
ganz ehrlich, wir schwenken wahrscheinlich in 2026 um einen Ausblick eher auf solche Themen auch um, weil wir einfach keinen Bock mehr haben, zu politisieren.
Findest du?
Ja. Also ich
habe total Bock.
Ich nicht. Du musst, glaube ich, aussteigen.
Nee, ich mag lieber über Dachse, die irgendwie zu Ottern werden.
Aber das ist ja auch total politisch, weil das wird ja hier auch alles instrumentalisiert.
Ja, vielleicht können wir einfach was lernen.
Weil hier unsere Autobahnen nicht gescheit gebaut werden, weil auch immer irgendwelche Albino-Dachse oder irgendwelche
bei uns sind ja irgendwelche
Kröten. Du kannst ja nicht mehr klagen jetzt. Du kannst jetzt ja nicht mehr klagen, es wird ja abgeschafft.
Ja, ja.
Echt? Wie heißt nochmal diese eine Kröte?
Du kannst nicht mehr klagen, aber dafür viel jammern.
Also du kannst
das ist ja eher das, was wir ja gerne machen.
Der Mulchsemmler, oder wie heißt denn diese Kröte?
Ja, man kann aber Wechselkrötenpate werden in diesem Land. Wusstet
ihr das? Echt? Wechselkrötenpate? Ja. Vielleicht sollten wir mal, bald wird es ja dann auch noch eine Line-Extension geben. Es wird auch nicht mehr lange dauern. Dexit on Toast.
Ach so, ja.
Und da gab es ja auch
2029 dann.
Ja. Dexit on Toast, okay.
Ja,
aber ich glaube, dann steigen wir aus.
Nee, herzlichen Dank. Wandern wir vor allem aus auf den Mars. So, also
danke,
frohe Weihnachten.
Hörerinnen und Hörer.
Frohe Weihnachten allerseits und eine geruhsame,
schöne ruhige
Rauhnächte. Eine schöne Stadezeit.
Ja,
genau. Und ab jetzt dann, wenn ihr den hört, werden die Tage wieder länger.
Genau.
Oh ja, super. Da freue ich mich schon drauf.
Wintersonnenwende, Räuchern nicht vergessen. Und uns weiterempfehlen.
Mhm. Genau.
In diesem Sinn, goodbye.
Guten Einkauf.
Brexit on Toast ist eine Produktion von Plattform Holzstraße.